Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer und Gäste, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Wir befinden uns am Ende der Rede Jesu vor seinem Sterben und vor seinen letzten Tagen, vor der letzten Zeit seines physischen Lebens hier auf Erden in Johannes 16. Wir werden heute die Verse ab 16 bis 33 betrachten. Und die Frage, die aufkommt, ist, welche Anweisungen hat er für seine 11 Jünger? Was muss noch gesagt werden? Am Anfang des Kapitels hat er ihnen versprochen und ihnen angekündigt, dass auch sie leiden werden. Die meisten von ihnen werden sogar als Märtyrer sterben, das wissen wir aus der Kirchengeschichte. Er verspricht ihnen aber auch, dass es besser für sie ist, dass er geht, weil es soll der Beistand kommen. Der Tröster, der Heilige Geist. Und er wird sie hindurchtragen und sie in aller Wahrheit leiten. Der Heilige Geist, der Beistand, wird ihre Augen öffnen für das, was Jesus zu ihnen gesagt hat, was er ihnen erklärt hat in vielen Gleichnissen und vielem, was er auch in seinen Reden mit ihnen besprochen hat. Und der heutige Abschnitt bringt uns auf eine gute Anhöhe. Es ist noch nicht der Gipfel des Berges. Man kann sich das wie die Voralpen vorstellen. Vor uns liegt eine Anhöhe, auf der wir kurz ruhen dürfen. Hier spricht Jesus noch einiges an, was die Jünger wissen sollten für die Zeit, in der er nicht mehr bei ihnen ist. Aber es ist noch nicht der Gipfel. Die Hochalpen, die kommen in Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Doch das ist nicht heute unser Andenken, nicht unser Ansehen, heute dahin hinzukommen, sondern wir bleiben heute auf dieser Anhöhe stehen, in Kapitel 16. Denn dort bekommen die Jünger und auch wir heute alles, was wir brauchen, um im Glaubenskampf Freude und Frieden zu erfahren. So hört Gottes Wort, Johannes 16, Abvers 16. Nur noch eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr. Dann wieder eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, dass er zu uns sagt, nur noch eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr, dann wieder eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen, und weiter, ich gehe hin zum Vater. Sie sagten deshalb, was meint er mit dem Ausdruck eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, nur noch eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr, dann wieder eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Wenn eine Frau Mutter werden soll, so ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So seid auch ihr jetzt in Traurigkeit. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird euch eure Freude nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Dies habe ich euch in Gleichnissen verkündet. Es kommt aber die Stunde, da werde ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch mit voller Offenheit Kunde über den Vater geben. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und kehre zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger, siehe, jetzt redest du frei heraus und gebrauchst keine bildliche Rede mehr. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Wisst wohl, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine, und ihr mich allein lassen werdet. Und doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du die Geschichte in deiner Hand hältst. Danke dir für die wunderbaren Offenbarungen durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke für die Offenbarung deines Sohnes, der in diese Welt gekommen ist, und ja, ein perfektes Leben gelebt hat, Herr, vor dir, im Gehorsam zu dir und der uns nun zeigt, wie der Weg zum Vater aussieht. Danke, Herr, dass du für uns heute Wahrheiten bereithältst, dass wir ausharren sollen in Freude, trotz Bedrängnis. Und so bitte ich dich, dass du uns heute unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir von dir Ermahnung, aber auch Ermutigung und Freude empfangen für unser Glaubensleben. Amen. Die Predigt trägt das Thema Warte auf deinen König und beleuchtet folgende Punkte. Warte auf deinen König, denn er schenkt dir Freude in und durch Bedrängnis. Warte auf deinen König, denn er tritt für dich ein. Und warte auf deinen König, denn er schenkt dir Frieden im Kampf. Warte auf deinen König, denn er schenkt dir Freude in und durch Bedrängnis. Das kündigt Jesus ja schon am Anfang des Kapitels 16 an. Die Jünger warteten auf den verheißenen Messias. Im Alten Testament wird er schon angekündigt. Gott hat einen Gesandten, einen Knecht, den Sohn Jesus Christus, seinen Sohn Jesus Christus. Und es gibt verschiedene Prophetien. Er wird Blinde sehend machen, Lahme werden wieder gehen, Tote werden wieder leben und Gefangene werden freigemacht. Und während des Wartens entwickeln wir oft Menschen Erwartungen. Und so war das auch bei den Menschen der damaligen Zeit. Viele der Juden in der Zeit Jesu hofften, dass der Messias sie von der Gewaltherrschaft der Römer befreien wird. Das ergab ihr Warten. Sie sahen die Umstände, in denen sie lebten, und wollten eine Änderung. Und das wäre doch eine tolle Änderung, wenn der Messias kommen würde und sie von diesen Römern befreien würde, sein Friedensreich etablieren würde. Und dazu gehörten auch seine Jünger. Sie dachten, durch die Befreiung von der römischen Macht bricht dieses Friedensreich für sie an. Doch das passt nicht zu dem, was Jesus immer wieder ihnen sagt, immer wieder ankündigt. Jesus kündigt mehrfach seinen Tod an. Es kommt die Zeit. Einige Übersetzungen, es kommt die Stunde. Manchmal sagt er ihnen auch, meine Zeit, meine Stunde ist noch nicht da. Und jetzt ist es endgültig. Das ist Jesu letzte Rede. Sie erstreckt sich über mehrere Kapitel und hier findet sie ihren Abschluss. Auf die letzte Ankündigung folgen die geschichtlichen Ereignisse, auf die Jesus hingewirkt hat, auf die Jesus im Gehorsam hingelebt hat. Der Menschensohn muss durch Menschenhände sterben. Und wir lesen diesen Abschnitt heute mit dem Wissen, was danach geschehen ist. Das ist so wie ein Buch fertig gelesen zu haben und einem anderen zuzugucken, wie er noch herausfinden muss, wer der Mörder ist oder was da noch geschieht. Und für einige könnte es vielleicht langweilig werden. Wir wissen doch, was alles geschieht. Es ist kryptisch für die Jünger, aber heute hat das doch alles schon seine Erfüllung gefunden. Und wir können aus diesem Grund vielleicht wenig nachempfinden, wie es für die Jünger in diesem Moment war, diese kryptische Botschaft zu hören. Weil sie mit gewissen Erwartungen verknüpft ist, die sie hatten. Weil sie mit bestimmten Vorstellungen im Kopf verbunden war, wie sie über Jesus, über den Messias nachgedacht haben. Und nun sterben. Verse 16 nochmal bis 21. Nur noch eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr. Dann wieder eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, dass er zu uns sagt, nur noch eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr, dann wieder eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen. Und weiter, ich gehe hin zum Vater. Sie sagten deshalb, was meint er mit dem Ausdruck eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, nur noch eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr, dann wieder eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Bis hierher erstmal. Wie lange sollen wir nun warten? Und wie lange dauert nun diese kurze Zeit, von der du sprichst? Und hier lernen wir, wie Zeitabstände für Gott, wie sie für Gott sind und wie wir sie verstehen sollen. Die erste kurze Zeit beträgt einige Stunden. Und zwar deutet Jesus an, dass er demnächst verraten und getötet wird. Sie werden sich demnächst, die Stunde ist gekommen, in der sie zerstreut werden, Vers 32. Das ist eine kurze Zeit. Jesus wird, während er diese Rede hält, von Judas Iskariot verraten. In einigen Stunden wird Jesus im Garten Gethsemane verhaftet und vor den Hohen Rat Herodes und Pilatus geführt. Dies alles geschieht innerhalb der nächsten Stunden. Dann wieder eine kurze Zeit. Wie lange soll diese Zeit dauern? Ja, diese beträgt nach jüdischer Rechnung 3 Tage. Jesus wird gekreuzigt und stirbt und er wird in ein Grab gelegt. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das ist die nächste kurze Zeit. Und wir merken, der gleiche Wortgebrauch, nur eine kurze Zeit, beträgt verschiedene Zeitabschnitte für Gott in seinem Plan. Jesus beschreibt hier in Kürze eintretende Ereignisse und sie werden zur Weltgeschichte. Und die Jünger stehen fragend da. Noch haben sie es nicht völlig begriffen. Etwa 3 Jahre sind sie ihm nachgefolgt, haben seine Wunder gesehen und selbst an Wundern gewirkt. Wie sieht der Höhepunkt nun dieser Nachfolge aus? Was muss jetzt kommen? Auf der einen Seite diese Erwartungen des großen Friedensreiches und auf der anderen Seite ihr Herr, der jetzt vor ihnen steht und ihnen sagt, dass er sie für eine kurze Zeit verlassen muss, dann wieder da ist und dann wieder weg. Ich werde leiden und ihr werdet leiden. In einer kurzen Zeit werdet ihr mich nicht sehen, dann werdet ihr mich sehen. Wenn er dieses Friedensreich, das wir durch sein Kommen erwarten, nicht bringen wird, warum ist er dann für eine kurze Zeit nicht sichtbar und dann doch wieder da, fragen sich die Jünger. Und man spürt förmlich dieses Unverständnis und die Unruhe der Jünger in diesem Abschnitt. Und sie trauen sich nicht, Jesus zu fragen, was er damit meint. Sie beraten sich lieber untereinander. 11 fragende Jünger. Und es entstehen wahrscheinlich noch mehr Fragen, als dass irgendeiner eine Antwort für sie parat hat. Dieser Rat der Jünger funktioniert nicht. Es gibt keine Antwort darauf, sondern sie werden noch fragender. Und uns geht es bestimmt auch so. Wir erwarten etwas in unserem Leben, warten auf etwas in unserem Leben. Und während dieses Wartens entstehen auch Erwartungen an den Ausgang. Und hoffentlich kommt er bald. Wird sich das so erfüllen, wie ich es mir vorgestellt habe? Und oft frage ich nicht meinen Herrn, Jesus. Andere sollen mir dabei helfen. Und es ist nicht falsch, andere Ratgeber hinzuzuziehen. Dafür haben wir die christliche Gemeinschaft, die Gemeinde, in der wir gemeinsam das Wort lesen, studieren und auch auf Antworten warten sollen, Antworten herausfinden sollen. Doch auch gibt es auch keine Antworten von anderen, sondern vielmehr Fragen. Und sehe ich da Jesus vor mir, der die Antworten parat hält. Sie sehen nicht immer so aus, wie ich sie haben will. Auch in dem Moment für die Jünger ist es noch nicht alles klar. Er hat ihnen aber vorausgesagt, dass einer kommen wird, der Tröster, der Heilige Geist, der ihnen diese Dinge offenbaren wird. Sie sollen ausharren, warten, dass dies geschehen soll. Und sie werden dann keine Fragen haben. Und wie oft verhalten wir uns wie die Jünger, die dann lieber untereinander beratschlagen, als unseren Herrn zu fragen. Und sie dürfen hier an dieser Stelle erfahren, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen, menschlichen Lehrer zu tun haben. Sie haben es hier mit dem Herrn Jesus Christus zu tun, der ein Hirtenherz für sie hat, der um ihre Gedanken weiß, um ihre Ängste weiß, um ihre Fragen weiß. Er merkt, dass sie ihn fragen möchten, nur tun sie das nicht. Jesus kennt ihr Herz und ihre Gedanken und Fragen und er hat klare Antworten für sie und auch einen klaren Plan für ihr Leben. Und was er hier macht in den letzten Sätzen seiner Rede, ist, er bereitet sie darauf vor, was geschehen soll, was mit ihrem Leben geschehen soll und wie sie auch leben sollen in der Nachfolge, wenn er nicht mehr da ist, wenn er zum Vater wieder geht. Jetzt können sie es noch nicht ganz begreifen, aber die Klarheit wird kommen. Die Verse 20 bis 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Wenn eine Frau Mutter werden soll, so ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So seid auch ihr jetzt in Traurigkeit. Aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird euch eure Freunde nehmen. Die Welt wird sich über den Tod Christi freuen. Sie haben es geschafft, den Gerechten zu töten und zu beseitigen. Weg ist dieser, der ihnen gesagt hat, wie sie zu leben haben. Weg ist dieser, der gerecht gelebt hat und ihre Sünden aufgezeigt hat. Weg ist dieser Mensch, der behauptet hat, Gott zu sein. Und die Jünger werden am Boden zerstört sein. Dieser Herr, mit dem sie mehr als 3 Jahre zusammen waren, mit ihm Wunder gewirkt haben, Wunder gesehen haben, dieser herrliche König, auf den sie gehofft haben, der dieses Friedensreich bauen soll, er wird am Kreuz sterben. Das sieht nicht nach Sieg aus. Das sieht nicht nach Freude aus. Das sieht nicht nach einem Ende aus, wo du sagst, boah, das Buch kann ich jetzt zumachen, das war ein tolles Ende. Und Kleopas, einer seiner Jünger, fasst das gut zusammen in Lukas 24. Das sind die Emmaus-Jünger. Darunter sind sie bekannt. Die nach diesen Ereignissen, nach Jesu Tod, auf dem Weg nach Emmaus sind und Jesus gesellt sich zu ihnen. Sie wissen es noch nicht. Und er fragt sie, warum sie so traurig aussehen. Warum sie so Gesichter haben. Und Kleopas, einer von den beiden, antwortet ihm. Verse 20 und 21, Lukas 24. Ihn haben, also Jesus, unsere Hohepriester und Obersten zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht. Wir aber haben gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Aber nun ist bei allen heute schon der 3. Tag, seit dies geschehen ist. Die Welt jubelt. Herodes und Pilatus haben in dieser Zeit Geschenke ausgetauscht, sind Freunde geworden. Hier ist keine Hoffnung mehr und keine Freude. Jesus Christus ist tot. Doch das ist die menschliche Sicht der Dinge, was hier passiert. Es sind geschichtliche Ereignisse. Jesus ist wirklich tot und die Jünger haben wirklich Trauer. Das sind nicht Dinge, nach denen wir lesen und sagen, ach, in 3 Tagen wird er eh auferstehen und die werden sich freuen. Das sind reale Gefühle, echte Gefühle, echtes Zerstörtsein, weil meine Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Weil mein Denken nicht ganz bestätigt worden ist, wie ich gedacht habe über Jesus und was hier geschehen soll. Das ist nicht einfach hinwegzufegen, weil wir heute die ganze Geschichte kennen. In dem Moment ist es für die Jünger real. Hier ist das Ende. Vermeintlich das Ende. An dieser Stelle passt John Pipers Motto: Gott ist am meisten verherrlicht, wenn wir uns an ihm völlig erfreuen. Und was Jesus hier macht, ist, dass er seinen Jüngern durch diesen Prozess, den sie gehen müssen, deutlich macht, dass sie auf sie eine viel größere Freude erwartet, ein viel größeres Erfreutsein an ihm, als dass sie es erwartet haben. Es ist nicht nur, die Römer sind weg und wir dürfen uns freuen, dass endlich Frieden ist. Es ist nicht, dass irgendeine andere Gewalt einfach nur weg ist und ich mich freuen darf. Hier soll viel mehr mit deinem Herzen geschehen. Hier soll viel mehr mit dem Herzen der Jünger geschehen, als nur ein Friedensreich auf Erden entsteht. Sie sollen durch diese Trauer hindurchgebracht werden, um zu sehen, dass Jesus Christus am Kreuz den größten Sieg erringt. Und zwar ihre Seelen, die für immer mit ihm vereint sein sollen. Sie sollen eine viel größere Freude erhalten, als sie sich das erhofft und erwünscht haben. Und Jesus will den Jüngern in und durch ihre Trauer die größte Freude bereiten. Die Welt, die in diesen 3 Tagen gejubelt hat, wird durch seinen Tod besiegt. Und die Jünger brauchen nichts mehr zu fürchten. Die Römer sind Geschichte. Und alle anderen Herrscher, die kommen sollen, alle Herrschaften, egal wo sie sein sollen, wie groß sie werden sollen und wie viel Macht sie haben werden. Niemand kann dir etwas antun, wenn du ein Kind Gottes bist. Eine Frau muss durch Wehen zur Freude gelangen. Diese Wehen werden nicht durch Freude ersetzt. Sie erleidet wirklich diese Wehen. Menschen, die sterben, erleiden wirkliche Schmerzen. Die Märtyrer der Gemeinde Gottes erleiden Schmerzen, während sie sterben. Doch nach aller Anstrengung und durch die Anstrengung hält die Frau ein neues Leben in den Händen und der Märtyrer seinen Siegeskranz. Weil wir einen Herrn haben, der durch diese Leiden hindurchgegangen sind und sie sind nicht wegzudenken. Man kann nicht heute hinlesen und sagen, er wusste, dass in 3 Tagen eh alles vorbei ist. Er wird den Sieg erringen. Er musste wirklich für uns leiden, um dieses Volk zu erlösen. Und auch seine Jünger müssen leiden. Das kann man nicht wegdenken. Und doch sollen sie eine Freude bekommen, die nicht den Schmerz ersetzt, sondern in diesem Schmerz größer scheint als jeder Schmerz. Die Trauer wird in Freude verwandelt und diese Freude kann euch niemand nehmen. Jesus spricht hier von einer Freude inmitten von Leid. Und die Jünger werden in der Verfolgung Freude empfinden, weil sie den Tröster haben. Er hat ihnen den Heiligen Geist versprochen, der sie hindurchtragen wird. Im Hebräerbrief lesen wir von dem Geheimnis, dass auch der Heilige Geist Christus durch die Leiden des Kreuzes hindurchgetragen hat. Er war an diesem Werk beteiligt. Und unser Herr hat alles erlitten, um der vor ihm liegenden Freude willen. Das war seine Motivation, dies zu tun. Gott zu verherrlichen, Gott alle Ehre zu geben, gehorsam zu sein und diese Freude zu empfangen. Wie sieht diese Freude aus? Für Christus sieht sie so aus, ihm gehört ein großes Volk aus erlösten Menschen, durch sein Blut erlöst, das ihn lobt und singend in den Tod geht, wenn es sein muss. Und dies geschieht heute in vielen Teilen der Erde. Doch auch wenn wir heute nicht das stärkste Ausmaß von Verfolgung erleben oder im Frieden leben, heißt das nicht, dass Jesus deine Angst nicht sieht oder Trauer, dein Leiden. Auch das hat Jesus hier im Blick. Wir müssen nicht nur Verfolgung leiden, sondern diese Welt liegt weiterhin im Argen und wir erleiden weiterhin Krankheit, Not und auch Christen müssen sterben. Doch das sollte nicht unsere Motivation rauben. Das sollte uns nicht die Freude rauben, denn diese Freude, die uns nicht zu nehmen ist, bringt uns dahin durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vers 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Warte auf deinen König, denn er tritt für dich ein. In Vers 23 haben wir wieder eine Zeitangabe. Davor hatten wir eine kurze Zeit und wieder eine kurze Zeit. Nun haben wir den einen Tag, an jenem Tag. Wie lange wird dieser Tag dauern? Wann ist er geschehen? Dieser Tag dauert schon fast 2000 Jahre an. Und das nennen wir Kirchengeschichte. Es ist die Zeit zwischen den zwei Adventen, zwischen dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus und zwischen dem zweiten Kommen, wenn er als Herrscher wiederkehrt. Man nennt es auch die Endzeit. Oder auch, wie Johannes es später an die Gemeinde schreibt, die letzte Stunde. Und Jesus gibt ihnen hier Anweisungen, die nicht nur für die nächsten Ereignisse eine wichtige Rolle spielen, in der Zeit, in der er sterben wird und auferstehen, sondern er gibt ihnen einen Fahrplan und auch uns, der Gemeinde Jesu, bis an das Ende der Weltzeit. Ab Vers 24. Bisher habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Dies habe ich euch in Gleichnissen verkündet. Es kommt aber die Stunde, da werde ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch mit voller Offenheit Kunde über den Vater geben. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Jesus zeigt ihnen hier, wie die Beziehung zu ihm aussehen wird, wenn er diese Erde verlässt. Eine Freundschaft geht weiter, wenn der Freund irgendwo hinzieht, hoffentlich. Jesus zeigt ihnen, wie innig diese Freundschaft weiterhin sein wird in der Nachfolge zu ihm. Erstens, sie werden nichts mehr fragen und zweitens, sie werden in seinem Namen bitten. Das sind die zwei Charakteristika für die Freundschaft, die Jesus mit ihnen haben wird. Sie werden nichts mehr fragen, verdeutlicht das Werk des Heiligen Geistes im Nachfolger Jesu Christi. Das, was er im Anfang von Kapitel 16 schon angekündigt hat. Der Heilige Geist lehrt uns in aller Wahrheit. Und wir haben heute das Privileg, das Wort Gottes in seiner Fülle vor uns zu haben. So, dass wir alles haben und dass die fortschreitende Gottesoffenbarung hier ihre Erfüllung gefunden hat in den 66 Büchern der Bibel. Hier ist nicht gemeint, dass wir irgendwelche Fragen beantwortet bekommen. Wir sehen ja auch, wie viel Streit es um gewisse Lehrfragen in der Kirchengeschichte gab und immer noch gibt. Und einige, da könnte man drüber lächeln, andere sind wirklich so wichtig, dass man merkt, wie tief die Gräben plötzlich werden in bestimmten Lehren. Meint Jesus, dass hier es wirklich eine Gruppe von Menschen geben wird, die keine Fragen mehr haben wird, nur noch Antworten auf alles, was es gibt? Nein, das ist damit nicht gemeint. Die Gemeinde Gottes wird bis zum Ende um verschiedenste Lehrfragen kämpfen. Für die einen wird das ein bisschen wichtiger sein, die anderen lächeln über die Kämpfe, die geführt werden. Was hier vielmehr gemeint ist, ist, wie wir das auch bei den Jüngern schon sehen, dieses Unverständnis, das Evangelium ganz klar zu sehen. Die Eckpfeiler des Evangeliums in ihrer Fülle völlig zu begreifen, was auch mit ihrem Herrn geschehen wird und warum es geschehen soll. Was Jesus damit sagt, ist, dass die Jünger einen Moment erleben werden, in dem der Heilige Geist in ihnen wohnen wird und ihnen alles deutlich machen wird. Das ist so, wie wir das vielleicht auch immer wieder kennen, wenn wir mitten in einer schwierigen Lage sind oder irgendwas uns geschieht. Mitten im Sturm hast du keine klare Sicht. Mitten in den Zweifeln oder in irgendwelchen Kämpfen, auch mitten in der Freude, hast du keine klare Sicht. Die Gefühle gehen mit dir über. Entweder ist es Freude oder Trauer. Und erst danach, wenn man so ein bisschen abgekühlt ist und zurückblickt, es ist nicht immer so, aber es gibt diese Momente, merkt man, ach, vielleicht war es dafür gut oder ich danke Gott, weil das in seinem Plan für mich so einzugliedern ist. Das meint Jesus hier für die Jünger. Hier steht ihr gerade noch mit so vielen Fragezeichen über euren Köpfen. Es kommt aber der Zeitpunkt, da werdet ihr nicht mehr fragen. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns das Wort Gottes auslegt, der uns in der Wahrheit leitet, dass wir nicht mit menschlicher Logik oder menschlichen Gedanken, mit menschlichem Wissen an diese Dinge herangehen müssen und dieses Buch wie ein historisches Dokument betrachten, sondern es ist das lebendige Wort Gottes. Jesu Rede ist das lebendige Wort Gottes, das einen Fahrplan für unser Leben hat, wie wir zu leben haben. Und das im Wirken mit dem Heiligen Geist wird lebendig in unseren Herzen. Es ist ein großes Geheimnis. Die zweite Charakteristika ist, sie werden ihn bitten und er wird ihnen geben. Und es gibt viele Auslegungen und Predigten zu diesem Thema. Bitten und empfangen. Was darf ich bitten und wie viel darf ich empfangen? Und es gibt auch große Anwendungen, wie man richtig bittet, um noch mehr zu empfangen. Doch das will Jesus hier gar nicht betonen. Es geht hier nicht darum, dass du ihn um einen Porsche bitten darfst und er ihn dir geben wird. Kann sein, dass er das dir geben wird, ist nicht jedem angedacht und nicht für jeden vorbestimmt. Was hier vielmehr der Schwerpunkt sein sollte, und das war davor nicht so und es sollte uns alle verwundern, ist, sie sollen Jesus bitten und sie werden ihn bitten. Und damit ist nicht einfach nur eine Bitte gemeint wie, hey, darf ich dich was fragen, könntest du das oder das? Was hier damit gemeint ist, ihr werdet zu mir beten. Bis dahin war das für die Jünger nur bekannt, dass sie zum Vater gebetet haben oder sie Jesus gesehen haben, wie er zum Vater gebetet hat. Hier sagt ihnen der Sohn Gottes, ihr werdet auch zu mir beten. Wir werden hier in das Geheimnis der Dreieinigkeit hineingenommen. Es ist völlig selbstverständlich für uns heute, oder? Zum Vater zu beten, aber auch zu Jesus Christus. Und Paulus in Römer 8 sagt uns, wir beten durch den Heiligen Geist zum Vater. Und der Heilige Geist übersetzt, was wir bitten. Nicht nur das, was Jesus hier deutlich macht, ist, der Zugang zu Gott ist frei, jederzeit. Du bittest den Vater durch Jesus Christus, weil er diesen Zugang dahin geöffnet hat. Wir haben nun einen Mittler, der zu Rechten Gottes sitzt und der für uns eintritt. Zu ihm dürfen wir beten. Und was soll ich bitten? Alles. Was werde ich bekommen? Nicht alles, sondern Freude in Gott. Das ist die Motivation, mit der wir bitten sollten. Dass unsere Freude noch größer werde. Diese Freude, die uns niemand nehmen kann, dass wir Freude an Gott haben und dass er uns nur die Dinge geben soll, die auch wirklich diese Freude nähren. Nicht unseren Wohlstand, nicht unsere Gesundheit, nicht unser Wohlbefinden. Das ist richtig, wir sollen dafür bitten, wir dürfen dafür bitten. Und wenn es im Willen Gottes liegt, so wird er uns auch dieses schenken. Aber vielmehr möchte der Herr von uns, dass wir Freude in ihm haben, die, egal wie unsere Lebensumstände aussehen, nicht von uns genommen werden kann. Und er sitzt zur Rechten Gottes und ist dein und mein Mittler. Und hier in Vers 28 wird dann das Werk und Wirken des Sohnes zusammengefasst. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und kehre zum Vater zurück. Das ist die Zusammenfassung von Johannes 1, wie das Wort vom Vater ausgegangen ist, Fleisch geworden ist, nun wieder zum Vater zurückkehren soll. Er wird sich zur Rechten Gottes hinsetzen nach seiner Auferstehung und ist nun Mittler für sein Volk. Und du darfst auf deinen König warten, weil er dir Frieden im Kampf schenken möchte. Die Jünger antworten hier, nachdem sie all dies gehört haben, mit ihrem kindlichen Glauben. Verse 29 und 30. Siehe, jetzt redest du frei heraus und gebrauchst keine bildliche Rede mehr. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Es ist schwer zu realisieren oder schwer, das wirklich wiederzugeben, was die Jünger wirklich gemeint haben. Weil davor haben sie noch diese großen Fragen. Jesus beantwortet ihnen und sagt ihnen, dass es noch einen Zeitpunkt geben wird, in dem sie das wirklich verstehen werden. Für die Jünger ist das irgendwie klar, ach, das ist jetzt passiert. Wir verstehen, dass du keine bildliche Rede mehr gebrauchst. Jesus benutzte oft Gleichnisse, um zum Beispiel deutlich zu machen, wie das Himmelreich aussieht. Und wir haben bei den Gleichnissen zweierlei Empfinden bei den Menschen. Die einen verstehen es gar nicht. Den anderen erklärt es Jesus, zum Beispiel seinen Jüngern. Und auch bei ihnen merken wir doch, dass sie es nicht vollends verstanden haben, was Jesus damit gemeint hat. Und was Jesus hier sagen will, egal ob du mein Jünger bist zu dem Zeitpunkt oder einer der anderen Menschen, die Gleichnisse, die ich zu euch geredet habe, werden zu einem anderen Zeitpunkt wirklich plötzlich verstanden werden. Und das ist, wenn der Heilige Geist kommen wird und euch alles auslegen wird, wie es sein soll. Das widerspricht nicht dem Gedanken, dass wir zum Beispiel Markus bei den Gleichnissen lesen, dass er den Jüngern es erklärt hat und sie damit es verstanden haben. Sondern es geht einfach darum, Jesus hat ihnen die Auslegung gegeben und trotzdem haben die Jünger in ihrem kindlichen Glauben noch nicht verstanden, was Jesus wirklich damit gemeint hat. Und Jesu Antwort ist dann auch eine, die vielleicht auch etwas Lächeln bei ihm auf den Lippen mit sich trägt. Jetzt glaubt ihr oder ihr glaubt jetzt wirklich? Vielleicht als Aussage an dieser Stelle. Wisst wohl, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine, und ihr mich allein lassen werdet. Und doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr werdet Jesus verlassen und ihr werdet weglaufen. Jetzt gerade sieht es nach so einer schönen Gemeinschaft aus. Sie haben zusammen das Passamahl gefeiert, haben zusammen Lieder gesungen, gehen in den Garten Gethsemane und der Glaube verlässt die Jünger. Sie laufen alle weg. Seine Freunde, Jesu Freunde, sind nicht für ihn da, in der Stunde, in der er sie am meisten brauchte. Angst hat sie überwunden und sie fliehen. Und auch wir erfahren heute immer wieder diese Momente. Wir besitzen heute das Privileg, so viel über Jesus zu wissen. Wir können uns oft über die Jünger lustig machen, welche Aussagen sie in der Zeit von Jesu Wirken getätigt haben. Oft können wir lächeln über das, was sie sagen, weil wir so viel mehr Wissen besitzen, weil wir so viel mehr mit Jesus erfahren haben als sie damals. Und trotzdem ertappen wir uns immer wieder, dass wir wie die Jünger sind, oder nicht? Bei all dem, was wir ausgelegt bekommen haben, bei all dem, was wir wissen und glauben, gibt es immer wieder die Angst, die plötzlich in einem aufkommt, einen lähmt und einen zur Flucht zwingt. In diesem Fall sagt Jesus ihnen deutlich, ihr werdet zerstreut, und bezieht sich auf eine Prophezeiung aus Sacharja, dass der Hirte geschlagen wird und die Schafe zerstreut werden. Und die Endzeit hat keine Ruhe für uns. In der Endzeit ist es nicht ein Ausruhen, dass wir nun, nachdem Jesus alles getan hat, uns hinsetzen können und einfach darauf warten können, bis Jesus kommt. Während der Zeit des Wartens gibt es Lügner, die aufkommen und sagen, er verzieht mit seiner Wiederkunft. Er hat euch allein gelassen. Bei den anderen kurzen Zeiten hat es sich wirklich um kurze Zeiten gehandelt. Das eine paar Stunden, das andere paar Tage. Und dieser Tag, der dauert und dauert. 2000 Jahre. Wo ist nun die Wiederkunft eures Herrn? Und es könnte sich in dir Angst ausbreiten. Vielleicht ist doch nicht alles wahr, was Jesus gesagt hat. Ich schaue mir diese Welt an, wie sie ist, und einiges bringt in mir Zweifeln hervor. Ist er wirklich König? Hat er all das wirklich gemacht? Wo ist er? Warum kommt er nicht wieder? Und Jesus wappnet sie genau für diese Zeit, für diese Art von Bedrängnis, für diese Art von Angst. Bei all den Lügen, die erzählt werden, bei all dem, wie Menschen uns zum Zweifeln bringen wollen, ist doch genau das geschehen, was eintreten sollte. Er ist wirklich gestorben, wie es prophezeit war. Und er ist auferstanden. Und die Jünger durften es sehen und durften sich freuen. Ihre Trauer wurde in Freude verwandelt. Sie haben an diesem Tag jubiliert. Und auch wir müssen eine Zeit ausharren, in der wir vielleicht ab und an Ängste hochkommen, Zweifel, ob das alles wahr ist. Doch dürfen wir sicher sein, wir sind nicht allein. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Jesus ist an dieser Stelle überhaupt nicht verwundert oder verwirrt, dass sie ihn alle verlassen werden. Er sagt es ihnen frei heraus: Ihr werdet mich verlassen, ich werde allein sein, menschlich gesehen, aber ich bin nicht allein. Ich habe die beste Verbindung des Universums. Der Vater und ich sind eins. Der Vater verlässt mich nicht. Und in diese Beziehung hat Jesus uns Kinder Gottes mit hineingenommen. Eine Beziehung, die nicht aufgebrochen werden kann. Eine Verbindung, die nicht aufgespalten werden kann. Er sagt zu ihnen, dass Gott sie nicht nur durch Jesus Christus liebt, sondern Gott, der Vater, liebt sie, weil er sie geliebt hat und sie ihn lieben. Diese Beziehung, die wir zu Gott haben, wir haben sie zu Gott, dem Vater, zu Gott, dem Sohn und zu Gott, dem Heiligen Geist. Und wir sind mit Gott verbunden durch seinen Sohn Jesus Christus, weil er überhaupt diese Verbindung hat, weil er die Liebe ist. Ansonsten gäbe es diese Verbindung gar nicht. Und in der Welt habt ihr Angst. Und das merken wir oft. Irgendwie ist die Angst und die Bedrängnis oft realer als Jesus, der mit mir ist. Oft ist die Angst und die Zweifel in mir realer als der Heilige Geist, der eigentlich in mir wohnt und mich in aller Wahrheit leitet. Doch Jesus zeigt ihnen ganz deutlich, was zu tun ist. Seid getrost. Fürchtet euch nicht. Trotz dieser Umstände, ich habe die Welt überwunden. Das sind so herrliche Worte für einen Abschluss einer Rede. Noch ist es nicht geschehen. Und doch geht dieser Herr, weil er Herr der Geschichte ist, an das Kreuz als Sieger. Es ist nicht ein Entweder-Oder oder mal schauen, was passiert. Das ist der Sohn Gottes, der weiß, warum er ans Kreuz geht und was danach geschehen soll. Und er sieht schon diese Schar an erlösten Menschen, die er mit sich bringen wird, die sein Lohn sind für das, was er tut. Fürchtet euch nicht. Und auch wir, die wir in der Endzeit leben, dürfen uns darüber freuen, dass wir einen Herrn haben, der uns nicht verlässt, der mit uns ist bis an das Ende der Weltzeit. Und wir dürfen in ihm getrost sein, denn er ist durch den Tod gegangen, hat die Leiden auf sich genommen und steht deswegen seiner leidenden Gemeinde bei und trägt unsere Leiden mit uns. Es gibt ein sehr berühmtes Bild der deutschen Romantik, gemalt von dem Maler Caspar David Friedrich. Es heißt Wanderer über dem Nebelmeer. Und dieses Bild ist dafür bekannt, dass der Wanderer seinen Rücken zu uns gekehrt hat. Wir sehen sein Gesicht nicht, wir sehen nicht, was er empfindet. Er steht auf einer Anhöhe und sein Blick ist in eine Weite gerichtet. Und in dieser Weite gibt es überall Bergspitzen und ganz schön viel Wolken, Nebel. Und so steht er und sieht diese Bergspitzen vor sich und diesen Nebel. Und sein Blick ist Richtung Unendlichkeit. Und er steht entschlossen da. Dieser Nebel verhüllt uns die Sicht auf, wie sieht der Weg vor ihm aus? Wo beginnt dieser Berg und wo endet er? Man sieht so ein bisschen die Spitzen. Ansonsten sieht man den Nebel. Und doch ist der Wanderer darauf gerichtet. Und Caspar David Friedrich hat dieses Bild gemalt in der Art, einmal vermutet man, weil er Gesichter nicht so gut gemalt hat und gedacht hat, die Rückenperspektive wäre besser. Das andere ist, er hat damit seinen Glauben zum Ausdruck gebracht für einen Mensch, an einen Menschen, der unsicher ist, was auf ihn zukommt und doch weiterhin vorangeht. Er ist entschlossen, weiterzugehen, trotz der Unkenntnis über die Zukunft. Was erwartet dich in deinem Leben? Die Jünger wussten es nicht, was sie noch in dem Leben erwartet. Für sie war das bestimmt, als Märtyrer zu sterben. Was erwartet dich in deinem Leben? Das weiß Gott, der Herr der Geschichte. Und Jesus kennt deinen Weg. Und du darfst ihm vertrauen und auf ihn warten. Und in dieser Unendlichkeit, da wartet die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und die dürfen wir wirklich erwarten. Und warte deswegen auf deinen König. Der Gipfel deines Lebens wartet noch auf dich. Dem Herrn sei die Ehre. Amen.